Hallo und herzlich willkommen bei Lange Erfolgreich, dem Podcast von und für Erfolgsstories aus der Region. Wir sprechen hier mit Persönlichkeiten aus der Region, die eine Story zu erzählen haben, mit der sie erfolgreich sind oder waren. Ich bin Timo Lange, der Verkaufstrainer von Lange Erfolgreich. In meinem Podcast bekommt ihr tolle Geschichten, Stories, Geschäftsideen aus der Region, die ihr immer schon mal hören wolltet. Es werden die verschiedensten Leute aus allen Branchen zu Gast sein. Und vielleicht erkennt ihr auch den einen oder anderen wieder. Denn hier bekommt ihr die wahren Helden des Alltags zu hören. Servus zusammen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Heute geht es um Heimat und die Liebe zur Heimat. Und wir sind heute ganz aktuell. Und zwar sind wir in der 11. Folge. Wir sind im Gespräch mit Susi und Frank Reiser, die selber einen Podcast haben, in dem es um die Schwäbische Alb geht, das Wandern und das Besondere von nebenan. Ja, und was ist denn diese Woche passiert? Richtig, die USA haben ihren neuen Präsidenten gewählt, aber was für viele Deutsche und auch ganz viele hier in der Region wichtiger ist als der Präsident in Amerika? Richtig, Karneval und hierzulande die Fasnet. Am 11.11. um 11.11 Uhr geht's normalerweise los. Und so starten wir heute auch.
Nürtingen. Wir haben schon überlegt, ob wir das auf die letzte deiner Fragen antworten, auf die Neuigkeit. Vielleicht haben es ja noch gar nicht alle mitgekriegt. Wir haben ja lange in Herrenberg gewohnt, wohnen jetzt aber in Nürtingen.
Ach so. Wie lange ist denn das? Bin ich jetzt quasi in der ganz neuen Wohnung oder wie?
Nee. Seit dem Lockdown sozusagen. Wir sind hierher gezogen, weil ich arbeite in Esslingen und die Wege von Herrenberg nach Esslingen sind weit und deswegen sind wir nach Nürtingen gezogen.
Das stimmt. Absolut recht. Aber kommen wir nochmal zurück. Wer seid ihr denn eigentlich?
Du hast gefragt, wo sind wir? Ich habe geantwortet.
Wir sind im Pilgerzimmer.
Ja, im Pilgerzimmer, das stimmt. Wir sind im Pilgerzimmer, das habe ich gesehen. Die Muschel hängt am Eingang.
Genau, du bist heute Gast bei Heimat verliebt, bei Susi und Frank Reiser in Nürtingen.
Danke Susi, danke Frank für die Einladung. Das war so ganz spontan. Susi, dich habe ich. Wo habe ich dich denn eigentlich erwischt, als ich angerufen habe?
Oh, vor allen Dingen einen Moment, wo ich der besten Laune schlechthin war. Ich bin durch den Regen gewandert auf einer Zeitspur vom Alpschäferweg.
Ja, aber du hast ziemlich sehr, sehr sympathisch da dafür gewirkt. Du hast nur kurz gesagt, ja, ich stehe hier im Regen, also es könnte vielleicht, wäre gut, wenn du schnell machst, aber sonst war es sehr sympathisch.
Oh, das ist gut.
Wenn Fans anrufen.
Dann kann man immer noch mal ein Lächeln auf die Mundwinkel zaubern. Dann stellt euch doch mal vor, wer seid ihr und was macht ihr?
Susi zuerst.
Ich zuerst.
Ladies first.
Ja, wer sind wir, was machen wir? Also Susi habe ich schon gesagt, Susi Reiser. Wir haben 2018 den Heimatverliebt-Podcast gestartet, gemeinsam. Und darin berichten wir über das Besondere auf der Schwäbischen Alb, was man alles bei uns unternehmen kann, wo man gut wandern kann, wo man gut Radfahren kann. Und wo man übernachten kann, wo man essen kann, was man an Ausrüstung braucht. Also so ein Rundumschlag für das Wohlfühlen auf der Schwäbischen Alb. Und das ist so, ja, von einem Hobby schon ein bisschen zum Beruf geworden. Also das ist quasi so mein zweites Standbein, sage ich mal. Und mein erstes Standbein ist, oder auch umgedreht, wie auch immer. Auf jeden Fall arbeite ich noch als virtuelle Assistentin, auch selbstständig und unterstütze da hauptsächlich eigentlich Einzelunternehmer im Bereich Social Media, Website-Aufbau, Newsletter-Marketing, was halt diejenigen nicht selber machen wollen, Präsentationen erstellen oder sowas. Genau, ich bin jetzt seit 2017 selbstständig und war vorher im IT-Bereich bei einem Logistikunternehmen rund um die Uhr gefühlt beschäftigt und habe dann gesagt, ich muss da jetzt mal raus und was anderes machen.
Ich glaube nie auf, oder im IT-Bereich, weil da ist ja quasi das, was ich gestern gemacht habe, ist morgen alt, oder?
Ja, und vor allen Dingen in der Logistik ist ja teilweise 24/7 und wenn die Nachtschicht was will, dann hört halt die Arbeit auch nicht auf, ja? Genau. ja, das so grob zu mir. Ich komme ursprünglich aus dem Erzgebirge, bin also eine Reingeschmeckte, darum auch nicht schwäbisch, aber dafür habe ich einen schwäbischen Übersetzer und Partner an meiner
aber
Seite.
Aber auch ein Gebirge. Oder Gebirge, mehr ja. Gebirge als das schwäbische Jura.
Das stimmt. Höher auf jeden Fall.
Teilweise höher.
Teilweise
ja,
höher.
Ja, natürlich, nur jetzt teilweise.
Jetzt wird's richtig.
Also ich bin der Frank und ich komme von der Schwäbischen Alb und zwar von da, wo die Alb am höchsten ist. Und ich kann auch richtig Schwäbisch schwätzen, deswegen bin ich auch hier der Übersetzer. Manchmal schon gewesen für Susi, jetzt immer weniger, weil inzwischen kann sie es doch auch gut selber. Und sie hat ja auch schon viele Worte immer gelernt bei unseren Podcast-Interviews, die wir führen. Nee. Da ist ja immer, ja, kriegen wir immer Input von unseren Gästen, dass die uns schwäbische Worte beibringen oder was Susi Neues. Dann ja, was Neues beibringen. Und ja, ich gehe noch einer regelmäßigen Tätigkeit außer Haus nach. Also ich bin technischer Kundenbetreuer bei einer großen Firma für Automatisierungstechnik in Esslingen. Und ja, in der Freizeit, oder für mich, Freizeit nenne ich jetzt mal, ja, sind wir dann auf der Schwäbischen Alb zusammen unterwegs, als Wanderführer oder auch selber und stöbern das Besondere auf zusammen.
Okay.
Und darüber berichten wir in unserem Podcast.
Und neuerdings auch in unseren Büchern. Das habe ich irgendwie unterschlagen, obwohl das gerade aktuell eigentlich nur das ist, was ich tue.
Buch schreiben?
Ja, wir haben letztes Jahr einen Pilgerführer geschrieben über die Jakobswege auf der Schwäbischen Alb. Und wo du mich erwischt hast, war gerade Buchprojekt Nummer 3 im Entstehen, nämlich über den Alb-Schäferweg, auch ein Wanderführer. Und zusätzlich haben wir es den ganzen Sommer noch damit verbracht, für einen Reiseführer, für Wohnmobilisten auf der Schwäbischen Alb zu recherchieren. Kommt dann nächstes Jahr raus.
Cool. Mensch, das macht ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was ihr alles macht. Buchschreiben, ja. Wanderführer, nebenher arbeiten oder hauptsächlich arbeiten. Man kann es schon gar nicht sagen. Aber dann fassen wir doch mal zusammen. Also wir sind zusammen als Team heimatverliebt. Heimatverliebt macht Wandertouren? Oder ist das nur der Name des Podcasts?
Also Heimatverliebt ist schon der Name des Podcasts,
ja,
unseres Blogs, unseres Facebook- und Instagram-Auftrittes, okay, also auf jeden Fall.
So diese Social-Media-Sparte, genau, oder Online-Sparte.
Ja. Also, und ursprünglich war, also ist auch immer noch so, der Podcast auch mal dafür gedacht, quasi als ein Marketingkanal, was es ja ist,
ja,
zu fungieren, um uns auch als Wanderführer in Anführungsstrichen zu verkaufen.
Ja.
Also ob jetzt für Team-Events oder für Familienfeiern, wenn halt jemand irgendwo ist oder auf der Schwäbischen Alb.
Hier die schöne Region erkunden will.
Genau, und sagt, ich bin jetzt da, was kann ich tun?
Ja, zeig mir, stimmt, was Schönes. Weil es gibt viele Ecken und die man, also sogar, also ich wohne ja noch näher an der Schwäbischen Alb als ihr zwei. Ich bin aus Mössing und bei uns geht es direkt einen Berg hoch auf den Fahrenberg. Jetzt meine Frage, gehört der Fahrenberg schon an die Schwäbische Alb? Da geht es ja nochmal runter und dann wieder hoch auf die Schwäbische Alb. Also ist das ein Vorberg da dafür oder gehört das schon zu 100% dazu?
Also Mössingen liegt ja schon mit
Alb
mit
drauf.
Ja.
Das lehnen wir uns sehr weit aus dem Fenster, aber ich würde mal sagen, Mössingen ist am Rande der Schwäbischen Alb.
Ja.
Und
also das Plateau.
Also man sieht ja auch dort in Öschingen, da wo der
Bergrutsch.
Der Bergrutsch, ja.
Also das ist der zweite Bergrutsch aus dem.
Ja, der große Bergrutsch.
Der ist in Mössingen.
Ja, 1980, 85. Ja, wir hatten schon den Bergrutschführer interviewt.
Ja.
Der würde uns das jetzt genau sagen, aber auf jeden Fall, da sieht man ja wirklich, wie die Alb ja immer mehr,
ja,
abbröckelt sozusagen, ja, an der Stelle. Ja, da ist halt an einem Tag ziemlich viel runtergekommen und so bröckelt ja der Alb drauf immer mehr ab.
Doch. Leider.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Festplatz, gibt es da davor. Direkt vor dem Erdrutsch quasi kann man wunderschön Vespern, ich weiß nicht, ob man grillen kann, ob das erlaubt ist. Ich glaube, da ist sogar Naturschutz. Jetzt wird es schwierig. Jetzt lehne ich mich auch wieder aus dem Fenster. Aber auf jeden Fall, das letzte Mal, als ich dort war, gab es eine Flasche Wein und eine gute Brotzeit. Und das war dann auch in Ordnung, ohne Grillen.
Das darf man überall.
Perfekte, das war das, wirklich das perfekte Päuschen dort. Und dann gibt es noch einen zweiten Erdrutsch, der ist in Oesching. Der ist quasi, wenn man Rossberg hochschaut, also von Oesching Rossberg hoch, so Richtung Freibad, ist ein neuer, da hat es sogar ein paar Häuser erwischt.
Ja. Ja.
Und der ist jetzt erst 2000, ich weiß es gar nicht. Ich weiß die Jahreszahl nicht mehr. Aber das war auch auf jeden Fall.
Vielleicht 10 Jahre ja, oder
schlimm,
so.
Ja.
Ja. Für die, wo da neue Häuser gebaut haben.
Ja.
Ja.
Das war heftig.
Dann nicht bewohnbar sind. Ja, in der Zwischenzeit sind ja wieder Leute zurück, glaube ich. Die sind jetzt in der Wohnung drin oder in den
Häusern. Ja, die sind wieder
bewohnt. Die Keller mussten aber befüllt werden und sind jetzt nicht mehr bewohnbar.
Ja, und oben drüber ist auch, da gab es eigentlich einen coolen Mountainbike-Weg direkt so dran vorbei, den man dort nehmen konnte. Einen schönen Trail. Bei den Wanderern ja manchmal nicht so beliebt. Wie ist da euer Standpunkt? Wanderer und Mountainbiker, wie passt das zusammen?
Also wir sind beide auch Mountainbiker. Ja. Wir haben uns letztes Jahr, gerade im Zuge auch von, ja, wir mussten viele Wandertouren machen oder vorwandern. Und vielleicht darf man es gar nicht so laut sagen, aber ich sage es jetzt trotzdem. Wir waren dann auch viel mit Mountainbikes unterwegs.
Auf den Wanderwegen unterwegs.
Auch auf den Wanderwegen, natürlich immer mit Rücksicht auf die Wanderer, weil wir sind ja selber Wanderer. Wir sind beides auch, ja, sie hauptberuflich, haupthobbymäßig Snowboarder und ich nur so alle 10 Jahre mal, so ungefähr, ja. Und deswegen Skifahrer, Snowboarder, Mountainbiker, Wanderer, ja, wir können alles und nehmen auch Rücksicht.
Ja, so sehe ich das auch. Also ich denke, das geht ohne Probleme Hand in Hand, ob man da jetzt Mountainbiker ist oder Wanderer. Solange mal jeder ein bisschen Rücksicht nimmt und einen Schritt auf die Seite hat noch niemand wehgetan.
Genau.
Und ein bisschen langsamer fahren auch nicht.
Ja. Und man muss sich eben an die Straßenverhältnisse oder an die Wegverhältnisse anpassen. Das ist wie mit dem Auto im Straßenverkehr. Ich bin der Meinung, eigentlich bräuchte es keine Geschwindigkeitsschilder, ja, aber die Geschwindigkeit die Schilder, die 30er-Zone oder 50er-Zone, wie auch immer, eigentlich bräuchte es die.
Geschwindigkeitsbegrenzung.
Eigentlich bräuchte es die gar nicht, weil man weiß meistens intuitiv, wie schnell man eigentlich fahren darf.
Weil wenn man durch die Stadt mit 100 fährt, das wird unangenehm einfach. Also
genau.
Das macht keinen Spaß, oder?
Ja.
Also das ist schon auf Autobahnen, wenn man bei uns B27, also schneller als 120, ich bin jetzt nicht so der schnelle Autofahrer, muss man dazu sagen, aber macht mir auch keinen Spaß, finde ich voll anstrengend. Das finde ich voll anstrengend, wenn man da so durchheizt quasi. Das, also, weiß nicht, das ist mir dann schon zu anstrengend. Da bist ja fertiger, wie wenn du, also eigentlich fährst du ja nur Auto und willst von A nach B kommen, aber da bist du ja anstrengend dann.
Ja, deswegen, wir fühlen uns wohl und
beides geht.
Ja, beides geht und wir machen beides und sind benutzen je nach Bedürfnisse oder je nachdem, wie man es machen wollen, Fahrrad oder Rucksack und Wanderschuhe.
Ist ja auch eine ganz schöne Zeitersparnis, oder, die ihr dann da habt, wenn ihr euch schon mal einen Wanderweg ein bisschen voreinprägen wollt, wenn ihr das jedes Mal zu Fuß machen müsst.
Die Zeitersparnis ist gar nicht so groß, weil wenn man vorwandert und wir machen noch Fotos, bis man vom Fahrrad runter ist, Foto rausgeholt vielleicht, und bis das Fahrrad schon alleine hergerichtet ist, dass man losfahren kann, der Rucksack schnell auf der Rucke, Wanderschuhe an, das geht deutlich schneller. Ja, der Zeitaufwand ist deutlich größer. Die Rüschzeit ist deutlich größer beim Fahrradfahren.
Geiler Ausdruck dafür.
Ich denke,
das stimmt.
Es kommt drauf an. Also wenn wir eine Wanderung wirklich nur vorwandern, die man dann mit einer Gruppe gehen, einfach nur um zu gucken, ob der Weg noch was taugt oder ob irgendwas passiert ist, dann nützt das Fahrrad schon was. Aber gerade wenn wir jetzt für die Bücher unterwegs waren und ja, wenn man Wanderführer schreibt, dann macht man ja auch Bilder mit einem Wanderer drauf. Ja. Das hieß dann also immer, ich runter vom Fahrrad, Helm runter, Wanderhut drauf, Hosen runter gewickelt, dass es halt aussieht, als würde ich wandern. Das war dann schon immer, zeitlich keine Ersparnis.
Wir haben verschiedene Varianten ausprobiert.
Wie sieht denn so ein Alltag dann von Heimatverliebt aus? Wie ist
Ja, das Thema Alltag, ich habe mir so im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, also Alltag gibt es eigentlich nicht, aber man denkt, man kann gerade heimatverliebt so in zwei Phasen teilen. Also entweder wir sind unterwegs, da sind wir hauptsächlich mit unserem Wohnmobil unterwegs und erkunden irgendwas oder machen ein Interview oder sind am Wandern, sind am Fotografieren, also wir sind halt unterwegs und ja. Phase 2 ist dann, wir sitzen zu Hause am Laptop. Das ist das, was dann halt keiner sieht, ne? Da machen wir keine Story drüber oder
das dauert im Post. Nochmal so lang.
Genau, mindestens. Und reicht. Verarbeiten dann halt den Content, so schneiden den Podcast, legen den Blogbeitrag an, bearbeiten die Bilder, machen die ganzen Social-Media-Beiträge. Also genau, das ist dann so die zweite Phase. Und das sieht dann meistens so aus, dass ich das mache, der Frank ab und zu noch die Bilder bearbeiten und dann halt Frank arbeitet für ein Festo und ich für den Podcast.
Okay, wie ist das so beim... Also hat da jeder so ein bisschen sein Lieblings- oder sein Steckenpferd da dabei, Bilder bearbeiten oder Bilder schießen? Wer schießt Bilder?
Ich schieß die Bilder.
Okay.
Und ich guck nicht.
Und Susi guckt nicht und Susi wählt dann die Bilder aus.
Ah, okay. Hat sie dann das Auge dafür quasi.
Das Auge, wie sie sich gern
darstellen.
Darstellen. Ja, genau.
Okay.
Das zum einen und zum anderen denke ich halt immer schon zwei Schritte weiter. Wofür brauche ich das Bild? Welches Format brauche ich? Wie bearbeite ich das dann? Und dann
wie sieht es auf einem Blatt Papier aus? Oder soll es oben links hin oder links? Oder?
Genau.
Ja, Susi ist schon die treibende Kraft bei uns zwei hier, das am Laufe zu halten, sozusagen. Nennen wir es so.
Ja gut, ich meine, das ist definitiv eine große Aufgabe. Also ich
finde,
das ist
so,
nicht
ja.
so nicht zu unterschätzen, weil das da mit dem, dass wir uns heute Abend treffen, ist ja nicht nur die Zeit, die wir uns nehmen, sondern davor haben wir uns, hatten wir schon telefoniert, E-Mails geschrieben, dann liest man sich auch gegenseitig ein bisschen was durch voneinander, wer ist wer, was macht man und danach geht es gerade so weiter, also... Aber das macht jedes Mal auch mega Spaß. Ich finde es immer, das ist ja das Interessante an dem, dass man neue Leute kennenlernt, die einen Faible für was haben oder was gern machen. Bei euch zwei lebt die Schwäbische Alb quasi so im Herzen ein bisschen. Wir können ein kleines Päuschen machen. Oder wir starten gleich weiter. Wie kann man sich denn die Geschichte von euch vorstellen?
Die Geschichte, wie unser Podcast und Heimatverliebt entstanden ist,
ja,
meinst du?
Ja, wie ist das entstanden?
Ja, das erzähle ich gleich nach einer kurzen Werbepause.
Susi, wir waren auch letztes Jahr viel unterwegs gemeinsam auf der Schwäbischen Alb und da haben wir doch ein Buch geschrieben.
Genau, und das ist nämlich ein Buch für all die Leute, die mal gerne auf dem Jakobsweg unterwegs sein möchten, aber halt nicht 6 Wochen Urlaub dafür kriegen oder nehmen wollen und nach Spanien fliegen und dann dort nach Santiago laufen, sondern einfach nur mal ein Wochenende Zeit haben und mal ausprobieren wollen, wie das denn so ist, auf einem Jakobsweg unterwegs zu sein. Denn das kann man auch auf der Schwäbischen Alb. Und dieses Buch gibt es bei uns auch zu kaufen. Also man kann das Buch natürlich in jedem Buchhandel kaufen, das ist uns auch ganz recht, aber wer das mit einem Autogramm von uns haben möchte und gern vielleicht noch gleich einen Pilgerausweis dazu und so eine typische Pilgermuschel, die an den Rucksack einfach mal rangehört, wenn man als Pilger unterwegs ist. Das kann man bei uns im Set erwerben und das verschicken wir auch gern. Sonst, wenn es nur das Buch sein soll, dann geh gerne in den Buchladen oder zu Amazon oder wo auch immer du ein Buch kaufen kannst. Und dann wünsche ich mir ganz viel Spaß beim Pilgern auf den Jakobswegen auf der Schwäbischen Alb und sagen
Buon Camino!
Vielen Dank für die Werbung, Mensch. Das ist ja Wahnsinn, wie wenn ihr das einstudiert hättet.
Ganzen Nachmittag da gesessen und
geübt. Ganzen Nachmittag. So ging es mir wirklich, als ich den Trailer oder sowas eingesprochen habe. Das war furchtbar. Ich bin mir ganz, ganz schrecklich vorgekommen. Erstens mal meine eigene Stimme zu hören am Anfang ist fürchterlich. Und dann dazu noch, dass das irgendwie so einen schönen Klang oder so einen Rhythmus oder sowas gibt. Also ich habe das bestimmt 20 Mal reicht nicht, dass ich das aufgenommen habe. Und ich bin schon, also ich möchte schon wieder ändern oder irgendwie. Aber könntet ihr mal die Geschichte der Entstehung von Heimat verliebt erzählen?
Na klar.
Das kriegt Susi am besten hin.
Ja, das fing alles so an, dass ich eine Wanderführerausbildung gemacht habe bei der Heimat- und Wanderakademie und wir da 11 Tage lang von früh bis spät Dinge über die Schwäbische Alb gelernt haben, über Wetterkunde, über wie führe ich Wanderungen, was brauche ich an Ausrüstung und Geologie, Geschichte, also Biologie, Bäume, was es nicht alles gibt, was einem unterwegs begegnen kann. Und da habe ich gedacht, das ist wahnsinnig viel Wissen und das lernen wir jetzt so als kleine Gruppe und eigentlich ist das ja so, also das, was ich früher in meinem Heimatkundeunterricht gelernt habe, in der Schule, weiß nicht, Grundschule oder 5. Klasse oder so noch und dann aber halt nie wieder. Aber eigentlich ja das ist, was uns jeden Tag vor der Tür begegnet. Und dann habe ich überlegt, dass das in irgendein Medium gepackt werden muss, was halt kein verstaubtes Buch ist, was keiner mehr anguckt, sondern was Modernes sein muss. Und so kam die Idee vom Podcast, dass wir da so kleine Wissensschnipsel in den Podcast packen und dann wieder der breiten Masse zugänglich machen.
Das stimmt, absolut, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, nur in der Grundschule hat man solche Sachen, welches Blatt ist das oder wie sieht Eichenblatt aus, wie sieht Buchenblatt aus, was ist...
Und du glaubst gar nicht.
Genau, ja. Gesteinsschichten und sowas, aber dann irgendwann mal hört es doch auf, oder? Also Erdkunde.
Also gerade Blätter kennen so viele Leute nicht, das war uns auch nicht bewusst. Wir haben mal einen Quiz gemacht auf dem Kesselfestival letztes Jahr in Stuttgart. Ja. Da haben wir Blätter aus Holz und wir haben halt, ja, spielerisch halt mit den Leuten, die hier vorbeikamen. Also erschreckend. Ja.
Also Kastanie erkennen noch die meisten, ja, aber bei Buche... Oder
Eiche.
Birke, da hört es schon auf, ja.
Genau, so ja, ist die entstanden.
Ist echt, ja, und dafür ist das sehr, sehr gut. Und auch, was ich auch finde, gerade ist, also, ihr macht das jetzt wie lange schon?
Sehr gut, 2 Jahre, 2,5 Jahre.
2,5 Jahre. Ich finde auch, es wird immer, immer mehr, dass so dieses Heimatverbundene und Regionale, dass es mehr zurückkommt, habe ich das Gefühl, so ein bisschen. Also, schon allein bei mir selber. So, man sucht eigentlich so, ich habe immer so die schönen Orte in weiter Ferne gesucht oder werden einem auch so von den Medien so ein bisschen dargestellt. Und aber man hat so viel vor der, direkt vor der Nase. Ja. In Nähren zum Beispiel, habe ich am Samstag gesehen, wusste ich nicht, stand die größte Eiche Württembergs.
Mhm.
Die ist 1873 umgefallen.
Okay.
Vom Wind und aber ich glaube, die war, also sie sah aus, wie wenn sie 5 Meter breit war oder sowas auf dem alt gemalten Bild dort.
Okay, und du warst da unterwegs.
Und hast genau, ich war gesehen. Unterwegs und habe dann dieses Schild oder wie sagt man da dazu, Informationsbrett oder sowas. Hier dicke Eiche, hier stand die alte dicke Eiche. Und ich dachte, ich bin hier schon öfters vorbeigelaufen, aber habe es gar nicht mehr im Kopf gehabt, so dass es eigentlich ja auch was Außergewöhnliches ist, so einen riesen Mammutbaum direkt vor der Nase gehabt zu haben. Da steht jetzt nur noch ein Feschbartisch aus der Eiche, aber der ist, also dieser Tisch ist aus der Eiche. Die schon, wie lange ist das denn her? Jetzt ist 2020 von 1800 irgendwas. Das sind ein paar Jahre.
Also 1800 ist der Baum umgefallen.
Umgefallen, ja.
Okay, dann steht ja der Feschbartisch.
Tisch. Nein, der steht noch nicht so lange. Das steht noch nicht so lange. Das wurde dann irgendwann mal angesammelt, abgeholt und dann hingemacht.
Okay.
Also das sind so, ist so eine Rarität quasi. Mhm.
Ja, also solche Bäume, große Bäume, größte Baum vom Landkreis, höchste Baum oder Wunderfichte oder was auch immer, das gibt's ziemlich viele auf der Schwäbischen Alb.
Ist das dann wirklich belegt eigentlich, dass es der größte oder dickste Baum ist? Oder ist das,
ist hat
das
jedes
Baum dann quasi einen eigenen?
Hauptsache jeder stolz auf seins, oder?
Ja, das stimmt auch wieder, ja. Also ich war auf jeden Fall erfreut, als ich das gesehen habe. Ich dachte, wow, das ist ja mega cool. Bin ich mir sicher, dass es auch viele in Mössing nicht mehr so kennen, die direkt daneben wohnen oder in Nähren.
Der ist doch am Dreifürstensteig.
Nee, der ist nicht im Dreifürstensteig, dieser Baum, sondern der ist im Fürstwald, dieser Baum, gewesen.
Aber am Dreifürstensteig ist auch so ein großer alter Baum mal gewesen. Da steht nämlich auch so eine riesige Infotafel. Gerade überlegt, wo das war, aber das war, als wir in Mössingen waren.
Da stand da mal, ja, und dann hat man jetzt eine andere
Hinpflanze. Stimmt, Fürst, wir waren die auf dem Dreifürstensteig.
Das war
wir waren auf dem Fürstwald.
Ja.
Wie heißt denn die Runde? Fürstwaldrunde?
Jägerwägle.
Nee. Oh je.
Aber. Jetzt.
Wir sind dran vorbeigelaufen. Ich weiß, ich weiß, wovon du redest.
Ja, okay, gut. Weil, ja, genau. Und weil am Dreifürstensteig, da haben sich drei Fürsten getroffen. Aber genauer weiß ich die Geschichte nicht mehr. Ich habe aber letztens Sonntagabends habe ich meine Freundin ausgeführt. Und zwar sind wir abends mit Wein und Vesper auf den Dreifürstenstein hoch und haben Sonnenuntergang angeguckt. Man braucht nicht ans Meer setzen, um den Sonnenuntergang anzugucken. Man kann nämlich auch auf die Schwäbische Alb und dort den Sonnenuntergang toll angucken. Mit im Vordergrund die Burg Hohenzollern und dann dahinter sieht man ein bisschen Schwarzwald. Also es hat auf jeden Fall was.
Da kann man auch mal den Schwarzwald angucken.
Da kann man auch mal den Schwarzwald angucken, ja. Das ist schon gar nicht so verkehrt.
Ja, aber wenn man im Schwarzwald ist, dann steht man im Wald. Auf der Alp, da hat man viel mehr Abwechslung.
Lass man das mal so stehen. Ja,
das war jetzt schon wieder politisch, oder?
Die armen Schwarzwälder-Hörer. Nee, Jungs auch da unten ist schön und Mädels ja, auch da unten ist auch
toll. Ist ja schön.
Wald ist gar nicht abwertend. Ja. Natürlich ist die Schwäbische Alp viel schöner.
Aber was ich sagen wollte, ist, dass die Schwäbische Alb braucht dem Schwarzwald in nichts nachzustehen.
Gekauft.
Okay. Und die haben noch das Auerhuhn. Das gibt es bei uns auch nicht mehr. Oder? Gibt es noch auf der Schwäbischen Alb?
Wir haben der Auerochs.
Auerochse, ja, das stimmt. Jetzt geht es aber mal wieder um euren Podcast. War das schon so ein Ziel, den ihr dann hattet? Also war das so ein Ziel, den Podcast zu haben? Oder ist das immer noch so euer Hauptding? Oder ist sexuell, eigentlich ist das eher so ein bisschen ein Medium, um Leute zu erreichen, außerhalb von Bücher kaufen?
Also die ursprüngliche Idee war ja tatsächlich, einen Podcast zu starten.
Ja.
Also jetzt nicht ein Blog oder ein YouTube-Kanal, also bewusst nicht, aber eins von den anderen, weil also
vor der Kamera stehen.
Vor der Kamera stehen.
Was anderes ist.
Genau, ist was anderes. Die Hemmschwelle ist viel größer, jemanden vor die Kamera zu bekommen. Du musst ein richtiges Setup aufbauen, muss gescheit aussehen, kann man sich nicht einfach ins Pilgerzimmer setzen, wo ringsrum alles voll Papieren von Buchrecherche liegt. Und Blog wollte ich auch nicht, weil es dann halt wieder was zum Lesen ist. Und ich dachte, es gibt ja so viele Blogs. Podcast ist mal ein neues Medium, das kann man nebenbei hören. Also Podcast schon definitiv das Mittel der Wahl gewesen und ist es auch immer noch. Das ist einfach was ganz anderes als ein Buch.
Ja, ist auch irgendwie schön. Man kann normal schwätzen, wie am Gosch gewachsen ist, so ein bisschen.
Ja, und viel schnelllebiger.
Ja,
das stimmt. Ich merke das gerade jetzt beim Alp-Schäferweg. Das ist halt ein Wanderweg, den hat man einmal angelegt und jetzt merkt man, ja, da könnte man noch verlegen und da könnte man noch verlegen und da wäre es vielleicht besser. Aber wenn das jetzt einmal im Buch steht, klar kann man dann noch verlegen, aber das Buch ist dann falsch. Dann ist
es gut veraltet, ja.
Ja. Und darum ist Podcast schon ist ein gutes Medium. Ein Buch ist wieder für einen anderen Zweck ein gutes Medium.
Stimmt. Finde ich auch. Bei mir ist eher so ein bisschen, dieses Podcast ist so ein Nebenher und ein Buch lesen. Da lasse ich mich dann nur aufs Buch drauf ein, darf das nichts nebenher machen. Also zu 100% bin ich beim Buch dann oder beim Buch und nirgendwo anders. Geht auch schlecht bei einem Sport oder während einem Wandern und Buchlesen, da stolper ich ja über alles drüber. Beim Fahrradfahren, da wird es noch schwieriger.
Ja, gut, unsere Wanderführer sollte man schon beim Wandern dabei haben, weil dann die Wegbeschreibung drin ist.
Das stimmt. Findet man die gar nicht? Also findet man den Jakob? Findet man das auch ohne Buch? Also ist das eine gute Beschreibung?
Also natürlich ist es eine gute Beschreibung. Ich habe sie schließlich geschrieben.
Nein, also das wage ich nicht zu bezweifeln. Also die Wege nie im Leben mich aus dem Fenster legen.
Also die Wege sind gut beschildert, sage ich mal. Aber es gibt immer wieder Stellen, wo sie...
Undeutig, doch nicht
Wo halt auch mal irgendein Traktor ein Schild umgefahren hat oder ein Baum gefällt wurde, wo ein Schild dran war. Ich meine, das passiert. Ja, oder Abfall ist ja nicht mehr was Böswilliges. Und was es halt zu den Büchern jetzt neuerdings dazu gibt, sind GPX-Tracks zum Download. Also die kann man dann über die Website vom Verlag runterladen und dann kann man sich aufs Handy laden, in den Komoot oder in den Autoactive rein und das ist dann die Ergänzung zum Buch.
Ach, das ist ja cool. Das ist echt cool. Wie nimmt man sowas auf? Also total verrückt. Habt ihr einfach nur das Handy dabei gehabt während dem Laufen?
Genau.
Habt es dann über, wie läuft es, über einen QR-Code, den man dann quasi abscannt und der einem das dann runterlädt? Oder wie?
Ja, so ganz praktisch. Also beim Aufnehmen, wir sind mit Komoot gewandert, haben die Tour aufgezeichnet. Ich habe die im Nachhinein bereinigt. Also unser ganzes Zickzack, was mal halt normal läuft, alles rausgenommen, den cleanen Track gespeichert, an den Verlag übergeben und die haben den auf die Website gestellt. Und dort kann man sich dann runterladen, das GPX-File, und dann wieder auf sein Handy und dann im Komoot wieder importieren zum Beispiel und dann danach wandern. Oder auf ein GPS-Gerät cool, oder was auch immer. Ich wusste
gar nicht, dass man sowas bereinigen kann und so. Also das wie schneiden beim Podcast.
Genau. Ja, am Ende ist cool es das Gleiche.
So, auf einmal bin ich nur ganz gerade durchgelaufen. Mega.
Ja, man dupliziert es halt und legt eine neue Tour an und die ist dann clean.
Ach, okay. Na ja, gut, da bin ich schon wieder zu weit weg.
Ja, das denkt man auch gar nicht, dass das dazugehört, wenn jemand ein Buch schreibt. Aber das gehört halt heutzutage bei einem Wanderführer auch dazu.
Also in Summa summarum schon viel Aufwand. Ja. Noch nebenbei nicht nur das Schreiben. Oder nicht nur, ja, sondern halt auch, wir sind die ganzen Wege abgelaufen, beziehungsweise auch bis teilweise gefahren, wie ich vorher schon erzählt habe. Und dann halt auch die GPX-Tracks bereinigen und das.
Fotos.
Ja, machen. Fotos
dazu machen.
Ja.
Ja.
Kürzen. Ja.
Wie ist denn das mit dem Schreiben? Also. Wie fängt man da an, so ein Buch zu schreiben? Wie hast du da angefangen, oder wie habt ihr da angefangen, das Buch zu schreiben?
Meinst du, wie kam das erste Wort auf die weiße Seite, oder wie kam es überhaupt zum Buch?
Mit dem Hand zum Arm, klar, aber so, wie funktioniert das, dass man sich jetzt mal, also wenn man jetzt Lust hätte, sowas selber mal für sich zu machen, meine eigenen Wandertouren, wie geht man da vor? Wie seid ihr vorgegangen? Weil ihr hattet ja irgendwann mal wahrscheinlich den Plan, so und jetzt schreiben wir ein Buch.
Ja, also wir hatten dann irgendwann den Plan, wir schreiben jetzt diesen Pilgerführer und dann habe ich mir die Pilgerwege alle rausgesucht, die es gibt und dann sind wir die abgewandert und während des Wanderns, das war auch ein Lernprozess, da kam unser Podcast-Mikro nämlich ganz groß raus, habe ich mir an jeder Abbiegung eingesprochen, jetzt rechts abbiegen, Straße heißt so und so, geht bergauf, ist Teerweg, ist Schotterweg, also dass ich das alles quasi irgendwo gespeichert hatte. Ich hätte es mir natürlich auch aufschreiben können, aber da wäre ich ja nie vorwärts gekommen. Und dann habe ich beim Schreiben diese Wegbeschreibung dann eins nach dem anderen mit Karte und mit meinen ganzen Tonspuren habe ich den Weg beschrieben.
Okay.
Und im Nachhinein habe ich dann noch geschaut, wo war irgendwas Interessantes und habe dann recherchiert über Kirche, Steine, was auch immer es halt unterwegs gab und dann darüber noch ein bisschen ausformuliert und noch ein bisschen was Wissenswertes halt dazu gemacht.
So ist aus Sites oder wie man da dazu sagt.
Ja, genau.
Ausblicke oder wie kann man das dann?
Ja, so Wissenswertes, sag ich mal. Ja, genau. Und das ist auch das, was Frank meinte mit Kürzen. Da war ich leider etwas zu ausschweifend und am Ende mussten 100.000 Zeichen wieder gekillt werden.
Gibt es da eine bestimmte Anzahl, was sowas haben darf?
Ja, oder? So ein Wanderführer hat 168 Seiten und da kommen 200.000 Zeichen rein. Dann mal 300.000 schreibt es blöd.
Ach, aber, okay, wird einem das vorgegeben oder? Okay.
Man lernt ja dazu.
Ja, das,
beim zweiten Mal war es nicht mehr.
Deswegen frage ich, wie man so in sowas hingeht.
Ja, genau.
Weil wenn man dann so kürzen muss, dann ist es wieder, oh Gott, ich habe so viele Sachen gemacht und aufgeschrieben und mir ausgedacht. Das ist jetzt, das kann ich nicht kürzen. Also das geht nicht, oder wie war das dann?
Ja, also das inhaltliche Kürzen, das war dann halt so, klar.
Ja.
Da haben wir gesagt, das verwenden wir dann irgendwann mal für einen Podcast. Was sehr schade ist, ich habe ein Interview geführt mit einem Mann, der einen Weg erforscht hat, einen Jakobsweg auf der Ostalb und den ausgeschildert hat mit der Jakobusgesellschaft zusammen. Und dieses Interview musste ich rauskürzen und das hat mir schon arg wehgetan. Also das ist komplett rausgeflogen. Aber das haben wir auch im Podcast verwendet.
Ja. Wenigstens konnte ich es dann wieder irgendwo verwenden, weil sonst ist es ja echt so,
genau.
Es jetzt auch benutzt.
Ja, eine Wegbeschreibung zu kürzen ist auch nicht so einfach.
Nee.
Weil wenn du jemanden erklärst, jemand fragt dich nach dem Weg und du erzählst es dem, wo er langfahren muss und du musst ihm auf einmal, okay, erzähl mir das mal in Kurzform, dann wird es auch schwierig.
50 Meter rechts, 20 Meter links, wirst ja auch, also das ist ja auch schwierig. Ja. Irgendwie so.
Also das muss ich ja dann auch noch halbwegs lesen lassen, weil ich sagen muss, Wegbeschreibung hat der Lektor viel gekürzt.
Okay.
Da
arbeitet man auch mit dem Lektor dann quasi so.
Also der Verlag hat einen Lektor und der prüft zum einen die Wegbeschreibung anhand der Karte Nochmal auf
Ist das dann in Schwäbisch geschrieben oder auf Hochdeutsch?
Nein, das Buch ist im J. Berg Verlag erschienen. Das ist ich nenne es jetzt mal die Schwester vom Silberburg Verlag. Also früher sind ja bei
Okay.
uns Wanderführer nur im Silberburg Verlag erschienen hier in Baden-Württemberg. Und der Silberburg Verlag und der J. Berg Verlag gehören beide zum Bruckmann Verlag. Jetzt seit, was weiß ich, wie vielen Jahren. Und jetzt gerade mit unserem Buch, also mit diesem Jahr, hat man den Silberburg Verlag da rausgenommen aus dieser Outdoor-Geschichte.
Okay.
Und jetzt erscheinen die alle im J. Berg Verlag für ganz Süddeutschland. Also das ist ein Verlag, der verkauft auch in Hamburg Bücher, von daher ist
Okay.
es schon
Ja, gut, ich meine,
ein
klar,
hochdeutsches Buch.
was meint ihr, wo kommen die Käufer da dafür her?
Ich denke, es kommen
Ganz
viele aus der
Deutschland, oder?
Region.
Aber viele aus der Region.
Also bei dem Buch kommen die meisten schon aus der Region, denke ich.
Ja.
Also es ist
Also.
auch, vielleicht liegt es auch am Konzept, muss so sein, weil es sind Wochenendtouren. Also
Ah,
die
ja.
Touren sind immer so beschrieben, dass du halt 2 Tage wanderst. Muss jetzt nicht am Wochenende sein, aber halt immer 2 Tage mit
Ja.
einer Übernachtungsempfehlung zwischendrin und An- und Abreise. Also es ist nicht so gedacht, dass du jetzt hier 5 Wochen am Stück wanderst, sondern es sind
Das,
Wochenendtouren.
ja, sonst
Und
macht es
das,
ja auch
ja.
keinen Sinn. Sonst könnte man sich die Zeit ja auch für Spanien nehmen. Aber man
Genau.
müsste wohin fliegen.
Ja.
Was dann vielleicht nicht so gut fürs Klima wäre.
Definitiv
Deswegen
nicht.
bleibt er auf der Schwäbischen Alb und geht dort wandern.
Und auch teilweise ja nicht möglich dieses Jahr.
Stimmt,
Ja.
auch nicht möglich.
Also deswegen, wenn vielleicht haben auch viele sich dieses Jahr hier bei uns auf der Weg gemacht zum Pilgern, die eigentlich in Spanien unterwegs sein wollten. Weil dort waren ja die Pilgerwege gesperrt. Also Spanien war ja eh
Zu,
dicht.
ja,
Also
dicht. Es war zwar nicht so im Norden, glaube ich, nicht so die krassen Ballungszentren, aber ich will eigentlich auch, ich habe so langsam die Schnauze voll von diesem blöden Etwas, was wir haben.
Ja.
Ich würde es schon fast am liebsten wie bei Harry Potter, wo man den Namen nicht
Ja.
sagen darf von diesem Ding, würde ich schon am liebsten betiteln. Aber ich wusste, bis ich eure Homepage gesehen habe, wusste ich nicht, dass es auf der Schwäbischen Alb einen Pilgerweg gibt. Wusste ich einfach nicht.
Siehst du mal.
Keine Ahnung. Von wo bis wo geht denn der?
Es
Das
gibt
wäre mal eine coole.
so viele, dass sie nicht mehr in ein Buch gepasst haben.
Ach Quatsch,
Also
echt?
der Pilger, so der initiale Gedanke ist, der Pilger läuft zu Hause los und läuft nach Spanien, also läuft nach Santiago. Und dementsprechend gibt es wahnsinnig viele Pilgerwege. Und es haben sich halt ein paar Routen rauskristallisiert, weil viele Pilger lang gelaufen sind. Es sind ja gerade so
Ja.
Flusstäler zum Beispiel, das hat geschickt. Also mein, der Pilger früher war ja auch nicht dumm, da ist er nicht über den Berg gelaufen, wenn er
Laufen,
es nicht
ja.
musste. Und darum gibt es schon ein paar Routen, die sich jetzt rauskristallisiert haben. Also gerade hier von uns aus, von Esslingen aus gesehen, über Tübingen, Rottenburg, Hechingen, Bolardingen
Ach,
und
okay,
dann
das.
weiter gegen Süden.
Aber
Essen
da
ist
ist
ja
jetzt,
eine.
gibt's, ist in, weil ich kenne das halt von Spanien so, wo läuft man irgendwo bei Frankreich los oder sowas, gell? Und dann geht es bis nach Santiago.
Genau, das ist der bekannteste. Der ist ja Frank ja auch schon gelaufen. Da gibt es
Ja.
aber auch noch wesentlich mehr, die man gar nicht so
Ja,
kennt.
genau.
Ja.
Also, aber so einen prägnanten, so eine große Strecke gibt es hier auch durch Deutsch oder Schwäbische Alb oder.
Also es gibt.
Gibt Hauptwege und der geht dann von. Es gibt einen Hauptweg, der geht von Rottenburg ob der Tauber runter über Konstanz nach Schweiz, also in die Schweiz nach
Ja.
Einsiedeln.
Okay.
Und dann von Einsiedeln bis nach, ich hoffe, ich erzähle jetzt kein Bullshit, bis nach Genf und dann von Genf nach Le Puy
Okay.
und dann, das ist Le Puy bis Chaussée-Pied-de-Port, das ist dort, wo das letzte Ort vor der spanischen Grenze, das ist dann gerade nochmal, das ist jeweils ein Drittel. Von hier
Ah,
aus bis nach Le Puy sind so 800 Kilometer, bis nach Le Puy sind so 800 Kilometer. Von Le Puy, Chaussée-Pied-de-Port sind auch 800 Kilometer. Und Chaussée-Pied-de-Port bis Santiago sind auch nochmal 800 Kilometer. Ich hatte immer mit dem Gedanken gespielt, von hier aus mit dem Fahrrad loszufahren. Und mit dem Fahrrad schafft man so die dreifache Menge, wie man läuft.
okay.
Aber ich habe mich dann fürs Laufen entschieden und bin dann.
Von hier nach Santiago.
Nein, ich bin dann nur ein Drittel davon gelaufen und
Ach,
bin dann
okay, ja.
sozusagen bis nach Chaussée-Pied-de-Port gefahren oder
Okay,
geflogen, gefahren
ja.
und dann von dort aus nach Santiago gelaufen.
Wer ist Santiago de
Compostela.
Compostela,
Ja.
genau.
Und hier gibt es eben, um wieder zurückzukommen, eben einen Hauptweg. Und da gibt es auch viele Zuwege. Das, der Gedanke, daheim loszulaufen,
ja,
und dann sich auf den Hauptweg zu geben und dann die Richtung nach Santiago einzuschlagen. Und das sollte auch das, die Muschel soll ja auch das darstellen. Das sind ja diese Strahlen, und das soll ja auch die Wege darstellen, die dann sich alle in Santiago treffen.
Ja. Warum eigentlich in Santiago? Warum ausgerechnet dieser Ort?
Weil er dort begraben ist. Oder begraben wurde. Der Jakobus wurde dort begraben und den hat man gefunden auf einem Feld unter einem Stern. Du als spanisch sprechender Mensch, Santiago, ja, de Compostela.
Ja, okay.
Kannst du es vielleicht zusammenbringen?
Ja, jetzt wird mir einiges. Aber nee, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Warum eigentlich dort? Also
dort sind die Gebeine, in der Kathedrale sind die Gebeine des heiligen Jakobus. Und darum pilgert man nach Santiago de Compostela.
Gut zu wissen. Das ist ja schön. Für auch für nicht. Ich bin mir sicher, hier sind viele dabei, die das nicht wussten.
Ja.
Viele, die das so.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Gründe, wo man, warum man jetzt pilgern geht. Ja. Die wenigsten gehen da jetzt noch aus Glaubensgründe, die haben andere Gründe, warum die dahin pilgern und die Zeit eben für sich selber nutzen wollen, während ein Pilger, der Weg ist das Ziel. Und Santiago muss man ja auch nicht in einem Jahr erreichen, sondern dann man kann auch hier auf der Alp pilgern und das kann hier kleine Ziele erstmal haben. Deswegen haben wir das Buch geschrieben, über Wochenend, Pilgern am Wochenende sozusagen.
Ich war mal mit Kumpels dort in der Nähe von Santander und dort waren wir, Ajo hieß es, so ein kleines Dörfchen, und dann, wir waren eigentlich aber zum Surfen dort. Wellenreiten ist dort oben mega toll, das ist ja eine geile Naturgegend, also so wild und so unberührt. Auf jeden Fall sind wir dann den Pilgerweg gelaufen, da direkt an der Küste entlang, und haben dann auch bewusst gesagt, ja, jetzt laufen wir hier mal eine Strecke, aber dann ist irgendwann mal so ein Hof gekommen, wo es eigentlich hätte weitergehen sollen, und da ist dann ein Hund auf uns zugekommen und der hat diese Pilgerreise von, sagen wir mal, 2 Kilometern oder sowas zunichte gemacht. Wir sind dann nicht mehr weitergelaufen und sind wieder umgedreht, weil wir so Angst hatten vor dem, weil das wirklich, also das war auf jeden Fall so tischhoch war der Kopf auf jeden Fall. Und der hat gebellt und war jetzt nicht freundlich irgendwie.
Also Pony ohne Sattel, sage ich immer, wenn so ein großer Hund
kommt. Das war schon nicht so. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, dann drehen wir halt wieder um. Und das war dann unser Spaziergang. Also war ja kein...
Ja, also auf Hunde beim Wandern oder beim Pilgern trifft man durchaus häufiger.
So, aber weil ich glaube, weil wir schon wieder ein bisschen uns verquatscht haben, gehen wir mal wieder kurz in die Werbung und ihr dürft noch mal Werbung für euch machen.
Und damit wir in unserem Podcast immer wieder spannende Themen haben, über die wir berichten, laden wir auch gern Unternehmen oder Produzierende oder Dienstleister ein, bei uns im Podcast sich vorzustellen. So wie wir uns jetzt quasi hier im Podcast vorstellen, dürfen sich andere auch bei uns vorstellen. Alle, die auf der Schwäbischen Alb was Tolles machen, was Einzigartiges oder auch nicht Einzigartiges, eine tolle Tourismusregion haben, tolle Unterkunft, tolle Wanderregion, was auch immer, dürfen sich gern bei uns im Podcast vorstellen. Wir kommen vorbei mit unserem Mikrofon, nehmen entweder ein Interview auf oder erkunden die Dinge selber, probieren Produkte aus, probieren Events aus, was auch immer, und berichten dann bei uns im Podcast darüber.
So, weiter geht's im Marschschritt. Würde ich jetzt mal sagen. Oder gibt es da auch einen Wanderschritt? Oder sagt man da auch sowas? Gibt es einen Wandergruß?
Frisch auf.
Frisch auf. Das ist der typische Wandergruß.
Ja, außer man ist auf dem Jakobsweg unterwegs, dann sagt man Buen Camino.
Okay.
Und beim, im Gebirge sagt man rumpel die Pumpel, weg war der Kumpel.
Hoffentlich nicht. Aber das ist schön, dass er jetzt schon ausschweift, weil wir kommen jetzt zu einer außergewöhnlichen Geschichte, die euch, oder was euch vielleicht bewegt hat. So.
Die außergewöhnlichste Geschichte darf der Frank erzählen. Die knüpft nämlich direkt an ich verteidige ihn vor Hunden.
Ach so.
Also, die Susi und ich, sie hat ja vorher erzählt, sie hat die Wanderführerausbildung gemacht.
Ja.
Und die hat sie dann auch gleich eingesetzt und hat sich dann als Wanderführerin bewährt beim Schwäbischen Albverein, weil da gibt es das Ü30-Wandern und ich bin ja auch nur knapp über 30 sozusagen. Und da habe ich mich auch angesprochen gefühlt,
ja,
und bin dann da bei ihrer Wanderung mitgegangen. Das war jetzt keine Wanderung von der Susi, aber ich habe von der Susi habe ich was mitgekriegt. Also, die haben halt über von der Susi gesprochen und habe gedacht, ja cool, die bietet da Wanderung. Susi hört sich cool an, interessant. Guck ich mal, was die da so macht. Und dann bin ich bei ihrer Wanderung mitgegangen, wo Susi Angebote hat.
Aha.
Und da haben wir uns dann kennengelernt, sozusagen. Ah. Beim Wandern.
Das ist ja auch cool.
Also, jetzt kann es vielleicht nicht gleich jeder sagen, man hat sich beim Wandern beim Schwäbischen Albverein kennengelernt.
Zumindest nicht in unserer Altersklasse.
Ja. Ja, das ist meine oder unsere gemeinsame besondere Geschichte
zum Wandern.
Zum Wandern.
Und
so ist dann auch Heimatverliebt entstanden. Und ich habe dann im nächsten Jahr auch die Wanderführerausbildung gemacht.
Ja.
Und jetzt bieten wir zusammen die Ü30-Wanderungen an. Wo dieses Jahr jetzt leider nicht so viele stattgefunden haben. Aber nächstes Jahr sind wir wieder
mit Sicherheit dabei. Mit Sicherheit. Und hoffentlich verlieben sich auch noch ein paar andere beim Ü30-Wandern.
Ja, ich denke, da ist schon das ein oder andere im Gange.
Ach so, da gibt es schon Insights. Gibt es den Wanderer-Gossip?
Naja. Doch, Wandern verbindet.
Ja.
Das ist ja klar. Man erlebt zusammen Sachen, das ist immer was, wo einem hängen bleibt oder wo viele Erlebnisse teilen, ist ja eigentlich das, was einen auch verbindet, oder?
Ja.
Momente. Wie würdet ihr auch sagen, da gibt es einen speziellen Moment, wo es dann so, wo das Heimatverliebt in eine Richtung oder in ein Fahrwasser gekommen ist, wo ihr sagt, jetzt halt, nimmt das so richtig Strukturen an. Also wir haben jetzt einen Podcast, wir schreiben einen Blog, wir schreiben ein Buch.
Also das Heimatverliebt Fahrwasser ist vielleicht ein Wellenbad.
Okay.
So, das mit dem Fahrwasser, es ist immer, der Wellenbad klingt auch so nach Auf und Ab, das ist eigentlich gar nicht, es ist schon eher ein stetiges Auf, aber man weiß nie, was hinter der nächsten Welle kommt.
Ja.
Das wäre so meine außergewöhnliche Geschichte, in Anführungsstrichen, das so wie so Türen aufgehen, wo man vorher gar nicht auf dem Plan hatte, dass es die Türen überhaupt geben könnte. Also wir haben zum Beispiel über diesen Podcast Kontakt zum Donaubergland bekommen und die haben einen Imagefilm über den Donaubergland-Weg drehen wollen und uns als Protagonisten für diesen Film angefragt. Also das ist was, was so durch den Podcast entstanden ist.
Genau, dass ihr mal Akteure seid in irgendeinem Film oder so.
Genau.
So, Mensch, Filmstars. Ich nehme mir heute Abend auf jeden Fall ein Autogramm mit.
Wir hatten aber weniger zum Sprecher wie der Arnold Schwarzenegger in Terminator.
Ach so.
Also,
wir sehen nur gut aus.
Ja. Solange das gegeben ist, ist das schon mal gut, oder?
Also ganz im Gegensatz zu Podcast war das nur Bild von uns.
Nur Bild.
Genau. Oder auch dieses erste Buch, wie das entstanden ist. Es ist auch so durch mehrere Begegnungen über einen Albverein zum Beispiel, die gesagt haben, der Silberbuch Verlag sucht Buchautoren. Ja. Ich habe den Dieter Buck interviewt. Das ist ja der Buchautor hier in Baden-Württemberg für Wanderführer. Der hat gesagt, ja, wenn du eine Idee hast, dann sprech die doch an. Und so kam dann von zwei Seiten und dann dachte ich, na gut, dann überlege ich mir mal was, spreche den Verlag an. Und dann war das auch so.
Funktioniert.
Und schon lag der Vertrag auf dem Tisch. Also wenn andere sagen, es ist schwierig, einen Verlag zu finden, das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht. Und so kommt halt eins zum anderen. Es war das eine Buch geschrieben, dann ging es ja an den J-Berg Verlag über, wie schon gesagt. Die Projektleiterin hat sich in unsere Newsletter eingetragen, hat mitbekommen, dass wir Wohnmobilisten sind und halt viel unterwegs sind. Die hat das einer Kollegin gesagt. Die Kollegin hat zu uns gesagt, er wollte nicht das Wohnmobil im Wochenendbuch schreiben. Also das ist alles so, ja.
Aus irgendwelchen Kontakten dann entstanden.
Genau, das ist eigentlich das Allerspannendste.
Hat sich eine Tür aufgemacht, hast du gesagt. Gab es auch mal, dass sie eine Tür schließt?
Podcast-mäßig? Fällt dir was ein?
Ja, das kriegt man, glaube ich, eher weniger mit, wenn die Türe, die sich öffnet, die kriegt man mit, aber die Türe, die sich geschlossen haben, die haben sich vielleicht war die geschlossen und hat sich nicht geöffnet. Ja. Das kann vorkommen, ja. Aber so, dass sich eine Tür geschlossen hat.
Wahrscheinlich weniger.
Wahrscheinlich weniger.
Aber die war dann halt schon zu. Vorbeigelaufen.
Genau, vorbeigelaufen.
Das passiert halt ab und zu mal. Ja gut, dann kann nicht hier alles immer ein Treffer sein. Dass man sich mal verläuft, gehört auch dazu.
Als Wanderer sollte man auf jeden Fall immer eine Karte dabei haben. Am besten auch in analoger Form.
Okay. Ja gut, falls der Akku leer geht. Das ist schon ein bisschen dämlich. Ja.
Genau. Und immer ein bisschen Orientierung. Schadet auch nichts.
Gibt es da auch ein Motto irgendwie, wo ihr habt, wenn ihr vielleicht wandern geht oder jetzt auch beim Podcast aufnehmen oder Blog schreiben, habt ihr da ein Motto?
Ja, so über unserem kompletten Heimatverliebt-Tun steht ja das Motto, wir stöbern das Besondere auf und das ja am besten vor der Haustür.
Das ist schön. Ja. Das sagt ja schon viel aus und das muss unser Motto sein. Ja. Quasi.
Ja, klar, sonst macht's.
Heimat verliebt, Schwäbische Alb, das ist schon was Besonderes. Ja.
Auf jeden Fall, das ist einmalig. Habt ihr auch jemanden, der euch inspiriert irgendwie in eine Richtung? So?
Also wir sind natürlich auch bei anderen Podcasts immer mal am Reinhören und auf Social Media folgen wir auch verschiedenen Leuten, wo wir es schon immer mal inspirieren lassen, gerade wie bauen die eine Story auf, oder die machen die Posts, also es sind so viele Einflüsse, die von verschiedenen Menschen kommen, ist niemals so Spezielles. Aber wer ist natürlich am meisten inspiriert?
Der Frank. Wir sind gerade am Weg vorbeigelaufen. Ja,
genau. Wir haben vor dem Weg abgestimmt und dann...
Am meisten inspirieren uns unsere Interviewgäste.
Ja.
Weil da trifft man auch die Menschen, denen wir vielleicht gar nicht sonst begegnet werden, jetzt auf der Straße oder beim Einkaufen, sondern die kommen auf uns zu oder wir treffen die zufälligerweise irgendwie digital oder analog, erfährt man von denen und dann kommt man ins Gespräch mit denen oder beliest sich über die und dann erfährt man erst, was das für interessante Menschen sind und wenn man die dann noch interviewt, dann kriegt man noch viel mehr Informationen. Das sind so Individualisten, die irgendwo was aufgemacht haben, wo vielleicht auch schon lange vergessen war und jetzt wieder da einen Markt dafür entdecken. Also gerade haben wir jetzt dieses Wochenende ein Pärchen interviewt, die verarbeiten jetzt wieder die Wolle von der Schafe von der Schwäbischen Alb. Bis jetzt musste man die Schäfer mussten die Wolle verschenken quasi, weil der Wollpreis ist total unter. Früher hat man noch viel Geld für die Wolle gekriegt und heute kommt die Wolle aus China oder weiß ich woher, oder aus Neuseeland. Und jetzt
ist es aber möglich, die hier zu bekommen.
Genau, jetzt verarbeiten die Wolle, also kurze Wege, wieder zu Jacke. Das jetzt als ein kleines Beispiel. Oder dann haben wir ein Pärchen interviewt, die bauen Safran an auf der Schwäbischen Alb. Das können sich auch die meisten gar nicht vorstellen, dass das hier überhaupt wächst. Ja, das ist von denen auch ein Hobby.
Ja, total cool.
Ja. Und die hätte man sonst gar nie kennengelernt wahrscheinlich.
Das sind die Menschen, die Region prägen.
Genau. Und die inspirieren uns, dass wir da dranbleiben und immer mehr besondere Dinge hier aufstöbern.
Gibt es auch noch Neuigkeiten, die ihr jetzt erzählen könnt? Also wir haben schon von eurem neuen Buch gehört. Sonst noch vielleicht ein extra Gesprächspartner, den wir rauskriegen, oder noch jemand Besonderes?
Was wir auf jeden Fall sagen können, die Neuigkeit, nächstes Jahr im Frühjahr kommen unsere zwei neuen Bücher raus.
Zwei?
Genau, also dieser Reiseführer Wochenende und Wohnmobil auf der Schwäbischen Alb und der Wanderführer über den Alpschäferweg, der wird höchstwahrscheinlich auch nächstes Jahr im Frühjahr rauskommen. Das sind so die Neuigkeiten. Wir befanden uns in einer Podcast-Pause, die wir uns genommen haben, um diese Bücher zu schreiben. Aber wir haben es nicht lange ausgehalten. Ich glaube, eine Woche haben wir ausgesetzt. Wir veröffentlichen ja auch wöchentlich. Und
Ja.
ja, von daher ist der Plan jetzt noch nicht ganz so ausgefeilt, weil wir spontan schon wieder dabei sind.
Macht ihr eine Winterpause?
Wir werden höchstwahrscheinlich im Dezember Urlaub machen. Und höchstwahrscheinlich werden wir in dieser Zeit eine Winterpause machen. Aber also, wir gehen nicht im Winterschlaf. Wir machen 2 Wochen Urlaub.
Dann würde ich allen Zuhörern empfehlen, euch zu abonnieren bei Heimatverliebt auf allen möglichen Podcast-Plattformen, oder?
Spotify, iTunes, alle Podcast-Apps. Auch auf YouTube sind wir, wenn auch nur mit Standbild, aber auch da kann man uns hören. Oder auf unserer Website.
Auf eurer Website heimat-verliebt.de ist das. Da kann man euch auch anhören. Da kann man auch euer Buch erwerben und in
Das
diesem
Pilgerset.
das Pilgerset, genau, das komplette Pilgerset mit Muschel. Mit Muschel. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, haben wir es für heute Abend. Ich bedanke mich bei euch nochmal ganz herzlich.
Wir uns auch.
War super angenehm, mega schön. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis nächsten Sonntag. So, an der Stelle kommt hier heute keine Werbung, sondern noch ein großes Dankeschön an Susi und Frank, die mich inspiriert haben mit ihrem Intro zu Heimatverliebt. Ein Narrenspezial an meiner 11. Folge zu machen. Denn wir sind ja, wie ihr schon wisst, in der Woche vom 11.11. gewesen. Und da denke ich, war das ganz passend und ganz lustig. Vielen Dank, dass ihr den Spaß mitgemacht habt. Und weil es so schön war, möchte ich mich hier nochmal ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Vielen Dank an die Zuhörer und natürlich meinen Gast. Wenn auch ihr jemanden kennt, der eine geile Story zu erzählen hat, oder vielleicht ihr selber in etwas erfolgreich seid, meldet euch einfach bei mir. Dann kann es sein, dass auch du mein nächster Gast bist. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Euer Timo, der Verkaufstrainer von Lange Erfolgreich.